One night, is all it takes to fall for you. A single touch of your taste will make me fall for you. One look from your eyes is what I'm dreaming. By your smile is what I'm dreaming of. When the stars collide, we connect the dots in each other's eyes, shining so bright till we find the light. Shine so bright till we glow afterglow.
Heute zu Gast Dr. Friedrich.
Ludwig sah ja dann Richard nicht nur als Komponisten, sondern auch als Vaterfigur. Warum?
Ja, das ist einfach der Generation Gap, nicht? Ludwig ist, wenn ich das jetzt richtig weiß, aus dem Kopf 1844 geboren. Also Wagner hätte tatsächlich sein Vater sein können. Und er sehnte sich natürlich auch nach so einer Vaterfigur. Er hat ja einen liebenden, verständnisvollen Vater nicht kennengelernt als junger Mensch. Es gibt sehr viele junge Männer, die in den 1840er Jahren geboren sind, für die Wagner so eine Art Vaterfigur gewesen ist. Zum Beispiel Nietzsche auch. Der ist ja auch in der Zeit geboren, oder Hans von Bülow. Ja, der erste Mann von Cosima Wagner. Also das war schon auch ein Generationenphänomen. Und die beiden haben sich anfangs zumindest, doch war das eine, ja, natürlich fast eine symbiotische Beziehung, denn für Ludwig war Wagner ja so eine Art Gott und umgekehrt genauso. Ich meine, das war das, was Wagner sich im Grunde immer erträumt hat und nie zu hoffen gewagt hat, dass ein König, ein veritabler König, eben nicht nur als Mäzen, sondern als verständnisvoller Freund auftritt. Aber es gab natürlich diesen Altersunterschied und gibt eine hübsche Geschichte, dass Wagner wohl bei einer Audienz mal die Anrede "Mein Junge" rausgerutscht ist, was aufgrund des Altersunterschiedes ja auch verständlich ist. Das ging natürlich nach der Etikette überhaupt nicht und Ludwig war trotz allem überzeugt vom Gottesgnadentum des Königs und er war also total eingeschnappt und hat Wagner erstmal ein paar Wochen nicht empfangen. Ja, das konnte er dann also nicht leiden. Also das war dann eine Vertraulichkeit, die nicht gegangen ist. Aber zumindest am Anfang dieses Verhältnisses war das also sehr, sehr, ja, enthusiastisch, kann man sagen.
Welche Gemeinsamkeiten hielten denn die beiden zusammen abseits der Musik?
Eigentlich keine. Eigentlich keine. Das ist eigentlich auch die Tragödie dieser Beziehung, die auch zu großen Teilen ein Missverständnis ist. Wagner hatte gehofft, so eine Art kongenialen Partner in Ludwig II. Zu finden. Für Ludwig war Wagner und seine Kunst, seine Musik aber auch sowas wie eine Droge. Und er brauchte immer mehr und immer mehr und wollte immer, dass so neue Sachen aufgeführt werden. Für ihn war das sozusagen ein Mittel, eine Droge, um sich eben aus der Realität zu beamen, wenn man so will. Die ästhetischen Konzepte und Vorstellungen von Wagner hat Ludwig II. Eigentlich nie verstanden. Das hat ihn auch nicht interessiert. Also das Gegenwärtige an Wagners Kunst, die Idee vom Gesamtkunstwerk und so weiter, die Festspielidee, das hat ihn nicht so interessiert. Für ihn war Wagner eine private, sozusagen private Angelegenheit und Wagner derjenige, der Hexenmeister, der ihm sozusagen die Droge liefert, die er braucht, um sich aus der Realität zu entfernen. Das merkt man dann auch an den Briefwechseln, die dann auch relativ bald etwas mühsam werden. Das hat auch damit zu tun, dass Ludwig II. Schon anderthalb Jahre nach der ersten Begegnung 1864 gezwungen war, Richard Wagner aus München auszuweisen. Wagner ist dann wieder in die Schweiz gegangen. Warum? Naja, Wagner hat seinen Einfluss, den er hatte, auf Ludwig II. Auch politisch genutzt und hat ihm so verschiedene Flöhe ins Ohr gesetzt. Und das hat natürlich dem bayerischen Kabinett überhaupt nicht gefallen. Und das hat zu einer veritablen Regierungskrise geführt. Das bayerische Kabinett hat dann mit Rücktritt gedroht. Und der damalige bayerische Kanzler von der Pforten hat zum König gesagt, er habe zu wählen zwischen der Freundschaft Richard Wagners und der Liebe seines treuen Volkes. So, hat ihn da also mächtig unter Druck gesetzt auch. Und Wagner hat natürlich den auch ausgenutzt, hat ihn auch belogen, zum Beispiel über das Verhältnis zu Cosima. Das hat Ludwig II. Erst sehr spät erfahren. Der hat zum Beispiel immer geglaubt, dass Isolde, die erste Tochter Richard Wagners, eigentlich eine Tochter von Hans von Bülow ist und solche Sachen. Also das war alles auch eine schräge Geschichte. Und Wagner hat dann irgendwann verstanden, dass der Ludwig in seinen Augen auch sowas ist wie ein Spinner. Also ein freundlicher und ihm sehr zugetaner Mensch, aber eben auch ein Spinner, der irgendwie auf einem anderen Planeten lebt und hat dann die Korrespondenz auch weitgehend Cosima übertragen. Und immer wenn es irgendwelche Konflikte gab, wenn es um Aufführungen ging zum Beispiel, Ludwig hat zum Beispiel befohlen, dass 1869 das Rheingold in München uraufgeführt wird. Das wollte Wagner überhaupt nicht, weil er den Ring natürlich als Ganzes aufgeführt haben wollte. Da gab es einen Riesenkrach. Und um jetzt sozusagen diesen Konflikt zu überbrücken, hat man sich dann immer wieder in einer Art, ja, Zitatenwahn aus den Werken Wagners gerettet. Also es war dann immer so diese Sprache der gegenseitigen Adoration. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist wie eine briefliche Kulissenschieberei, kann man sagen. Und die Frage, ob diese vielbeschworene Königsfreundschaft zwischen Ludwig II. Und Richard Wagner tatsächlich Realität existiert hat oder ob es nicht vielleicht mehr ein Briefroman gewesen ist, dies nicht unberechtigt.
Richard und Ludwig wollten ja dann beide anfangs das Festspielhaus in München erbauen lassen, aber dennoch kam es dann trotzdem zu Konflikten. Wie kam das?
Ja, wie ich schon sagte, Wagner wurde aus München ausgewiesen und damit war die Münchner Connection natürlich im Grunde abgerissen. Das stimmt in der Tat. Wagner hatte ja schon in den 1850er Jahren, also in der Dresdner Zeit, die Idee eigener Festspiele formuliert, eines eigenen Theaters, speziell für den Ring des Nibelungen, der dort also in Form eines Festspiels aufgeführt werden soll. Er dachte ursprünglich an ein einfaches Theater, wie er an Freunde geschrieben hat, nur aus Brettern und Balken am Ufer des Rheins, also am Schauplatz des Ring, da, wo denn der Ring aufgeführt werden sollte. Und dann sollte das Theater hinterher abgebrochen, am besten in Brand gesteckt werden, die Partitur hinterher geworfen werden und fertig. Ja, dazu ist es dann ja Gott sei Dank nicht gekommen. Aber Wagner war natürlich völlig klar, dass dieses inkommensurable Riesenwerk des Ring tatsächlich wohl auf den Repertoire-Theatern seiner Zeit nicht angemessen wird aufgeführt werden können, sondern tatsächlich nur in dem exklusiven Rahmen eines Festspiels. Und er hat auch immer gesagt, ich kann die Oper nicht in meiner Nähe dulden, wo mein Musikdrama gepflanzt werden soll. Das ist natürlich auch nicht uneitel, und Wagner war natürlich schon auch der Überzeugung, dass sein Musikdrama sozusagen das Nonplusultra ist und dass es nur exklusiv existieren könne und dürfe. Und deswegen kam dann am Anfang der Freundschaft auch relativ schnell diese Idee eines Wagner-Festtheaters, eines Festspielhauses in Gesprächen zwischen Wagner und Ludwig auf den Plan. Und es gab dann eben auch einen Entwurf für ein großes Wagner-Festtheater. Es gibt sogar ein Modell dieses Theaters, das man heute im Ludwig-II-Museum auf Herrenchiemsee auch sehen kann. Da steht das. Dieses Theater sollte von Gottfried Semper erbaut werden. Also man kennt ja die Semper-Oper in Dresden, auch von Gottfried Semper gebaut. Und der war ein Freund Wagners noch aus Revolutionszeiten. Und der sollte also dieses völlig neuartige Theater bauen. Das hätte heute auf den östlichen Isarhöhen in etwa zwischen Friedensengel und Maximilianeum gelegen und hätte damit einer großen Brücke über die Isar und einer Wagner-Achse quer durch München, durchs Lechel bis zu Wagners Wohnhaus Brienner Straße 21 hätte das entstehen sollen. Ein großer repräsentativer Bau, aber nachdem Wagner dann eben aus München ausgewiesen wurde, war dieser Plan Makulatur. Und Wagner war am Ende auch gar nicht so unglücklich darüber, denn er hatte sich für seinen Festspielort ja was anderes vorgestellt. Er hatte schon in den 1850er Jahren geschrieben, dass der Ort ein Ort sein soll in der Einöde, fern, wie er selber schrieb an Franz Liszt, vom Qualm und Industriepestgeruche unserer städtischen Zivilisation. Er wollte eigentlich dezidiert nicht in die Großstadt mit dem dazugehörigen Publikum, sondern er wollte einen idyllischen Ort, abgeschieden, wo gar nichts ist. Ja, er wollte auch keinen Kurort. Der Ort sollte landschaftlich schön gelegen sein, in der Mitte Deutschlands und natürlich im Königreich Bayern. Man könnte jetzt sagen, wenn man die Bayreuther ärgern will, es hätte also auch Bamberg sein können. Ja?
My love, my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love anyway. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's life anyway. My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart, it's a beating, it's a thumping, and I'm alive. From those other boys, but this time between, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. Roll on, roll on, meet me there. Roll on, roll on, paradise. Roll on, roll on, meet me there. Roll on, roll on, paradise. Roll on, meet me there. Roll on, paradise. Roll on, meet me there. Roll on, paradise. Roll on, roll on, meet me.
be there. Hold on, hold on. Paradise. Hold on, hold on. Deep be there. Hold on, hold on. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's life heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's life heading your way.
Heute zu Gast Dr. Friedrich.
Wagner plant ja dann, das Festspielhaus nach Bayreuth zu verlegen. Und dadurch wurde ja dann auch sozusagen das Bayreuther Stadtbild verbessert. War das denn damals sein Ziel, Bayreuth als seine Stadt zu machen?
Ich glaube, nein. Das Festspielhaus hier gebaut worden ist, ist auch wieder fast ein Zufall. Wie gesagt, das Münchner Festspielhaus-Projekt war gescheitert. Aber die Idee war damit natürlich nicht ad acta gelegt. Und als Wagner dann ab 1866 in Triebschen war, bei Luzern am Vierwaldstätter See, da hat er ja gewohnt, hat er immer darüber nachgedacht, wie das denn zu realisieren sein könnte. München war eigentlich, war gestorben, auf Deutsch gesagt. Er kannte Bayreuth aus Jugendzeiten. Er ist ja einmal durchgekommen in den 1830er Jahren und hatte da einen angenehmen Eindruck gehabt. Und er hat mit Cosima viel darüber geredet, wie das wohl zu realisieren sein könnte. Und es gibt einen Eintrag in Cosimas Tagebüchern, wo sie sagt, er solle doch mal im Konversationslexikon nachschauen unter dem Artikel Bayreuth, weil man sich erinnerte, und das wurde dann durch die Lektüre des Lexikons bestätigt, da stand er nämlich in dem Artikel über Bayreuth drin, unter den Gebäuden, ja, ein prachtvolles, altes, barockes Opernhaus, das markgräfliche Opernhaus. Und das stand leer damals. Es war da, stand leer, es gab keine Theatertruppe, die das bespielt hätte oder so. Die große Zeit der Markgrafenherrlichkeit in Bayreuth war lange vorbei. Bayreuth war keine Residenz mehr, war eigentlich so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit versunken. Und dann hat Wagner sich überlegt, na, man kann ja mal hinfahren und sich das angucken. Ja, und dann sind sie 1871 tatsächlich nach Bayreuth gefahren, haben sich das markgräfliche Opernhaus angeschaut, waren sehr beeindruckt von der Pracht dieses ja wirklich wunderbaren Theaters, inzwischen Kulturerbe, wie wir wissen. Aber Wagner hat sofort gemerkt, dass dieses hochbarocke Theater für seine Zwecke als Festspielhaus völlig ungeeignet ist. Aber dann haben die Bayreuther Stadtväter damals, vor allen Dingen der Oberbürgermeister Munker und der Bankier Feustel, haben das Potenzial erkannt und haben alles daran gesetzt, Wagner hier zu halten und ihm die Möglichkeiten zu geben, hier sein Festspielhaus, sein Festtheater zu erbauen. Ursprünglich war tatsächlich hier das Ende des Hofgartens als Bauplatz vorgesehen. Das ist dann nicht realisiert werden können, weil hier der Grundwasserspiegel sehr hoch ist und die Unterbühne dann immer unter Wasser gestanden hätte. Das wäre also nicht gegangen. Und dann hat man ihm den Bauplatz oben am grünen Hügel an der Bürgerreuth angeboten. Ja, und da ist es dann auch gebaut worden. Am Wagners 59. Geburtstag, am 22. Mai 1872, war die Grundsteinlegung.
Ludwig und Richard haben ja dann auch das Musiktheater in ein neues Zeitalter geführt. Also war dann Ludwig nicht nur ein Finanzgeber von Richard Wagner, oder?
Nein, er war nicht nur ein Finanzgeber, das war er natürlich vor allem. Und man muss Ludwig II. Wirklich zugutehalten, dass er Wagner unterstützt hat bis zu Wagners Lebensende und damit auch letztlich Bayreuth ermöglicht hat, obwohl er es eigentlich nicht verstanden hat. Also er hat Wagner die Treue gehalten und nach Wagners Tod hat Ludwig II. Hier auch geschrieben, nicht zu Unrecht, der Künstler, um den jetzt die ganze Welt trauert, habe ich dieser Welt erhalten, habe ich dieser Welt gerettet und das ist richtig. Es gab ja dann, gerade nachdem Wagner nach Bayreuth gegangen ist, nicht mehr viel Kontakt mit Ludwig II. Der hat sich dann auch mehr so für das französische Ancien Regime interessiert, für das französische Rokoko, also nicht mehr das deutsche Mittelalter, sondern das große Ideal war denn das französische Rokoko, das Wagner verachtet hat. Also es gab dann wirklich und ging das auseinander und ja, Ludwigs offenbar ja psychische Erkrankung ist weiter fortgeschritten. Und er war ja auch tatsächlich nur einmal hier in Bayreuth zu den Generalproben 1876, nicht mal zu den Aufführungen und ist dann auch nie wiedergekommen. Ja, also er hat Bayreuth nicht verstanden, aber und deswegen steht die Büste Ludwigs II. Auch völlig zu Recht hier vor dem Haus Wahnfried als der große Schutzheilige, wenn man so will, der Schutzpatron. Ja, Ludwig II. Hat durch seine Unterstützung Richard Wagners eben auch diese ästhetische Revolution der Festspiele ermöglicht.
In einer weltanschaulichen Hinsicht unterschieden sich ja dann die beiden. Wie kam das denn zustande?
Ja, also natürlich war Ludwig II. Entstammte dem bayerischen Adel, dem Haus Wittelsbach. Er war schon von klein auf als Kronprinz prädestiniert, eines Tages bayerischer König zu sein. Das ist natürlich eine ganz andere Herkunft. Und wie ich schon sagte, Ludwig II. War überzeugt von vom Gottesgnadentum des Königs. Wagner kam aus dem Bürgertum. Wagner war ein Anhänger des frühen Linkssozialismus. Ja, er hat Feuerbach gelesen und Proudhon und hat ja dann eben auch deswegen auch an der Revolution 48-49 teilgenommen. Das hat er zwar später alles verleugnet, nichtsdestoweniger ist es die Wahrheit. Und Ludwig II. Und Wagner kommen aus völlig verschiedenen Welten, muss man sagen. Und das ist auch der Grund, warum die Erwartungen und die Ziele so unterschiedlich gewesen ist. Wie gesagt, für Ludwig II. War Wagner und seine Kunst ein reines Rauschmittel. Und Wagner wollte doch deutlich mehr. Wagner wollte ja nichts weniger als durch seine Kunst die Welt kurieren.
Gab es denn auch andere Förderer außer Ludwig?
Ja, die gab es immer, vor allen Dingen vor 1864. Ich sagte ja schon, Wagner war immer auf Geldgeber angewiesen. Da gab es verschiedene, die ihn unterstützt haben. Die musste er sich immer suchen, Sponsoren eigentlich im besten Sinne. Das war ja bei vielen Musikern, Komponisten so, die nur so ihr Auskommen hatten. Zum Beispiel der genannte Otto Wesendonck war ein großer Unterstützer Wagners. Ab 1864, als dann der König da war, war das nicht mehr in dem Maße nötig. Da ging es mehr dann um ideelle Unterstützung von Wagners ästhetischem Konzept, von der Festspielidee und so weiter.
Der Kontakt zwischen Ludwig und Wagner wurde ja dann auch weniger. Was war denn der Grund dafür?
Ja, der Grund dafür, dass der Kontakt zwischen Wagner und Ludwig weniger wurde, lag einfach in einer Entfremdung begründet. Wagner war ab 1872 eigentlich hier in Bayreuth Festspielunternehmer, wenn man so will, und hatte sich eigentlich nur noch mit der Realisierung der Festspiele beschäftigt. Das hat Ludwig eigentlich nicht interessiert. Ludwig hat sich zu der Zeit auch schon anderen Idealen, dem französischen Rokoko, zugewendet und es fand einfach eine Entfremdung statt. Außerdem die fortschreitende Erkrankung Ludwigs II. Und Wagner war dann auch enttäuscht, dass also sozusagen aus dieser ursprünglich gedachten Schöpfungsgemeinschaft, dass daraus nichts geworden ist. Und er hat dann tatsächlich auch Ludwig, kann man in Cosimas Tagebücher nachlesen, als Cretin und Phantasten, also als Spinner, wenn man so will, bezeichnet. Und wie gesagt, es war dann eigentlich, gab es eine persönliche Beziehung nicht mehr, die hat dann eigentlich nur noch schriftlich in Briefen bestanden.
Und vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss, was ist denn Ihr Lieblingszitat von Richard Wagner?
Ach du liebe Güte, ach da gibt es ganz viele, das Lieblingszitat Richard Wagner, sehr schön, finde ich, gegen Ende seines Lebens hat er mal gesagt, ich schließe meinen Frieden mit der Welt, dessen erste Klausel lautet, sie lasse mich in Ruhe. Wagner war ja sehr redselig, ja, und hat ja neben seinen nicht unbeträchtlichen Opern auch ein sehr breites schriftstellerisches Oeuvre an Schriften, Aufsätzen und sowas hinterlassen. Und da ist es völlig unmöglich, aus diesen Massen nun etwas Spezifisches herauszuziehen. Die schönsten Äußerungen gibt es auch nicht von Wagner, sondern über Wagner.
Dann Dankeschön, Dr. Friedrich.
Vielen herzlichen Dank.
Wrapped up, so consumed by all this hurt, if you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, roads that go nowhere. I know there's somewhere better, 'cause you always take me there. Came to you with a broken faith, gave me more than a hand to hold. Call before I hit the ground, tell me I'm safe, you've got me now. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, will you take me home? Could you take care? If it helps me walk away, then it's what I need. Every minute gets easier the more you talk to me. You rationalize my darkest thoughts, yeah, you set them free. Came to you with a broken faith,